Herzlich willkommen bei Gründen im Grünen, dem Podcast des Greg Rottal Inn, dem digitalen Gründerzentrum in Pfarrkirchen. Mein Name ist Marina Broden und ich spreche in diesem Podcast mit interessanten Gründern, Unternehmern, Mentoren und vielen mehr. Ich will von Ihnen wissen, was es braucht, um heute das eigene Startup erfolgreich zu gründen, auf was man besser aufpassen sollte und wo und wie ich mir Hilfe und Unterstützung holen kann. Auch oder vor allem dann, wenn ich nicht in einer Großstadt wohne. Heute zu Gast bei uns im Podcast ist Julian Blum. Julian ist der Geschäftsführer von Vestigas, einem Startup, das auch bei uns im Landkreis verwurzelt ist. Er gibt uns Einblick in die Anfänge und Herausforderungen als Gründer und erzählt, wie wichtig ein Netzwerk und die Zusammenarbeit mit dem Greg ist. Wir freuen uns sehr auf das Interview mit dir. Stell dir doch bitte kurz vor und erzähl mal, was du machst.
Sehr gerne. Die Freude ist natürlich ganz meinerseits. Mein Name ist Julian, bin Mitgründer, einer von vier von Vestigas und jetzt auch dort Geschäftsführer. Wir digitalisieren so gesehen Prozesse, vor allem in der Lieferkette von Bauunternehmen. Das heißt, alles, was dort noch irgendwo analog läuft oder auch manuelle Tätigkeiten sind, versuchen wir zu digitalisieren und auch vollständig zu automatisieren.
Wie und wann seid ihr denn auf diese Idee gekommen? Es gibt ja irgendwo einen Ursprung.
Ja, das ist eigentlich sogar eine längere Geschichte, müsste man sogar fast ein bisschen ausholen, weil das Ganze kam eigentlich über Projekte, die ich noch als studentischer Unternehmensberater gemacht habe. Ja, also das ist so ein Konzept, das es in München gibt. Da habe ich studiert damals an der Technischen Uni in München eben. Und dort, es nennt sich Academy Consult, ist eine studentische Unternehmensberatung, wo man als Student eben schon die Möglichkeit hat, Projekte bei größeren Unternehmen durchzuführen. Mhm. Und da kann man bei Konzernen irgendwo einsteigen, viel Erfahrung sammeln, das habe ich dann gemacht. Und da gab es dann eben eigentlich über Zufall ein Projekt in der Bauindustrie. Ja, mhm. Das war bei so einem größeren Steinbruchbetrieb mit fast 500 Mann, wo man gedacht hat, das klingt spannend. Ich habe eigentlich keine Ahnung von der ganzen Industrie. Ja, bin so gesehen als Wirtschaftsinformatiker ja ganz im anderen Bereich. Mhm. Und dann dachte ich mir, gut, warum nicht? Schaue ich mir mal an, weil da ging es um Prozessoptimierungen. Ja, und das habe ich schon öfters gemacht und bin dort reingestartet. Und von einem kleinen Projekt wurde ein sehr großes draus, eigentlich ein ganzes Jahr während dem Studium als Vollzeitberater dann tätig gewesen auch dort.
Okay.
Und da kam dann so die Idee draus, warum nicht selbstständig machen? Weil jetzt hat man so viel Wissen auch von den Bauunternehmen, allgemein von der Bauindustrie. Und dieses Wissen könnte man ja eigentlich nutzen. Mhm. Und dann mit einem anderen Kollegen zusammen Unternehmen, eine Gesellschaft gegründet, wo wir wirklich Prozess- und Digitalisierungsberatung für die Bauindustrie angeboten haben. Und ja, es gab eigentlich immer einen so einen Prozess, wo wir uns gedacht haben, hey, das ist ja Wahnsinn, wie viele manuelle Tätigkeiten eigentlich dahinter stecken. Mhm. Und das war diese gesamte Lieferscheinverarbeitung und eben auch Rechnungsprüfung. Und da haben wir dann gedacht, da schauen wir mal ein bisschen tiefer rein, auch als Berater damals eben noch, weil wir wollten ja unseren Kunden eine Lösung anbieten. Haben aber schnell gemerkt, es gibt eigentlich keine richtige Lösung, irgendein Produkt am Markt, das das Ganze abdecken würde. Und so ist die Idee zustande gekommen eigentlich, sind dann da tiefer reingegangen, haben Forschungsprojekte durchgeführt, einfach um so eine Basis auch mal zu schaffen, so hey, wie könnte so ein Produkt denn überhaupt aussehen, bevor wir dann gesagt haben, gut, Beratung war schön, aber wir wollen jetzt mehr in die Produktentwicklung gehen und das war eigentlich so dieser Startpunkt von Vestigas, diese Forschungsprojekte und dann eben auch zusammen mit zwei weiteren das Unternehmen gegründet.
Also in diesem Jahr ist quasi die Idee dann geboren worden.
Wir haben dort schon den Use Case, sage ich mal, gesehen. Mhm. Das war dann 2017 ging es los, 2018 war das eben dieses große Projekt. Und dann waren wir aber tatsächlich schon nochmal 2 Jahre lang weiter als Berater tätig. Mhm. Weil wir haben zwar das bei dem einen, sage ich mal, bei diesem Lieferanten, bei diesem Steinbruchbetrieb gesehen, aber dachten natürlich, okay, die Perspektive wirklich voll abzubilden, bräuchte man die andere Seite schon auch noch, die Bauunternehmen selbst, ja, die quasi diese Rechnungsprüfung und diese manuellen Prozesse dann auch wirklich ausführen müssen. Und da waren wir schon bis 2020 so gesehen dann als Unternehmensberater tätig. Ja, klassische mittelständische Bauunternehmen, Süddeutschland, auch im Dachraum bis in die Schweiz haben wir dort Unternehmen dann beraten. Und daraus dann eben so diese Basis entwickelt, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt haben wir 3 Jahre diese Beratungstätigkeit gemacht. Jedes Unternehmen hat bis jetzt diese Probleme. Da muss es doch ein Muster geben. Und so sind wir dann eben diesen Schritt weitergegangen.
Okay, dann habt ihr irgendwann gemerkt, okay, da ist Potenzial. Und erklär nochmal, was ist denn jetzt das Einzigartige an eurem Produkt?
Also das Einzigartige ist wirklich, dass wir diese gesamte Lieferkette in der Bauindustrie zusammenbringen können. Also momentan ist wirklich das Problem, dass ein Lieferant, selbst wenn er digitale Services anbietet, zum Beispiel sagen wir, eine Plattform, irgendwie eine App für den Endkunden oder ähnliches, das bringt den Bauunternehmen derzeit einfach nichts. Ja, weil die haben hunderte Lieferanten und wenn jeder irgendwo seine eigene Lösung da anbietet, dann ist es zwar nett, aber dann verbringe ich mehr Zeit in Schulungen, als wie eigentlich wirklich diesen Vorteil zu genießen. Mhm. Ja, und die Bauunternehmen auf der anderen Seite konnten bis jetzt halt nur sagen, okay, ich habe einen Papierlieferschein ja, und versuche den wieder irgendwie zu digitalisieren und digital zu verarbeiten unterm Strich. Aber das sind wahnsinnige manuelle Tätigkeiten. Und wenn man sich diesen Prozess ja mal überlegt, ja, wie der derzeit abläuft oder bevor unser Produkt bei Kunden eingeführt worden ist, wie er da abgelaufen ist. Es ist ja so, der Lieferant hat strukturierte Daten bei sich im System, druckt die aus, ja, macht ein PDF oder der druckt die dann sofort aus, gibt es 3 Kopien von so einem Lieferschein und dann geht es den gesamten Weg bis zum Bauunternehmen und der versucht dann dieses Unstrukturierte wieder strukturiert zu machen. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Ja? Die Daten werden ja da, sie werden nur nicht genutzt, sondern auf Papier gedruckt, damit der andere es möglichst schwer hat, das nachzuverarbeiten. Und das Zusammenbringen mit unserem Produkt, das ist so das Einzigartige, das gab es eben davor nicht. Ja, und da werden halt wahnsinnige Einsparungen einfach auch bewirkt dann für jeden einzelnen Lieferschein.
Wie war es denn dann bei euch? Wer musste denn dann als Kunden einsteigen, damit ihr vielleicht dann nochmal weitere Schritte gehabt können?
Ja, genau. Das ist tatsächlich schon klassisch so, wie man sich vorstellt, dass je größer die Unternehmen da auch in der Industrie sind, die dann mitmachen, desto leichter ist es dann wieder, weil die natürlich mehr abdecken. Also gerade auf der Lieferantenseite gibt es neben den lokalen, sage ich mal, kleinen Kiesgruben ein bisschen, aber zu den deutschlandweiten Konzernen, die dann viele Materialien an sämtliche Bauunternehmen liefern. Und deswegen war es für uns schon super gut und wichtig, dass wir solche Unternehmen wie eine Firma Würth zum Beispiel als Lieferanten relativ schnell gewinnen konnten. Mittlerweile auch eine Firma BayWa dabei ist, die große Betonlieferanten, Schwenkbeton oder ähnliches, die dann doch wirklich viele Bauunternehmen abdecken. Ja. Und auf der anderen Seite hat es uns natürlich jetzt geholfen, dass wir, ich sage mal, von den Top 20 Bauunternehmen mit einem Großteil in wirklich guten Gesprächen sind und ein paar davon auch entweder als Pilotkunden oder tatsächlich auch schon bezahlte Kunden dann eben konvertieren konnten. Ja. Also Wolf und Müller ist dann doch in der Industrie ein großer Name, kennt man vielleicht jetzt nicht, wenn man nicht drin ist, aber mehrere tausend Mitarbeiter, die dann auch eben deutschlandweit tätig sind.
Gehen wir doch nochmal zum Anfang. Wie können wir uns das bei euch vorstellen? Wie habt denn ihr angefangen damals? War das wirklich so, keine Ahnung, daheim im Wohnzimmer oder habt ihr euch dann gleich ein Büro leisten können, muss man ja auch sagen?
Ja, gestartet hat das tatsächlich in meiner Wohnung in München, weil ich habe ja dort studiert und der Start von der Unternehmensberatung war ja in der Mitte von meinem Masterstudiengang eigentlich. Und da hatte ich so einen kleinen Raum, ich würde mal sagen 5 Quadratmeter, die man gerade so mit so 2 Schreibtischen wirklich noch eng vollstellen konnte, Mini-Regal. Und da habe ich dann mit meinem Kollegen, der eben auch diese Unternehmensberatung mitgegründet hat, dann einfach mal gestartet. Ja, und da haben wir uns dann auch während unserem Studium im Prinzip jeden Tag ab 9 bis 20 Uhr dann uns da zusammengehockt und unsere Aufgaben abgearbeitet. Und teilweise war es dann tatsächlich auch so, als dann die anderen, also wir sind ja 4 Gründer, da sind dann 2 dazugekommen, die diese technische Expertise haben, die unser Produkt braucht. Ich und mein anderer Kollege waren zwar oder sind Wirtschaftsinformatiker oder Management and Technology nennt sich das Ganze, wo so schon der Fokus auf dem Wirtschaftlichen liegt und dann war für uns klar, wir brauchen dann noch 2 andere Kollegen.
Ja.
Und die haben wir dann dazugeholt und tatsächlich am Anfang war es so, dass wir in diesem 5-Quadratmeter-Zimmer teilweise dann zu 4 drinnen saßen. Es war natürlich schon sportlich, haben wir auch bloß für gewisse Termine gemacht, sonst viel remote gearbeitet, war ja dann auch in der Corona-Zeit, das heißt, das war jetzt auch nicht unüblich. Und genau, dann sind wir in München so Inkubatoren, Accelerator-Programme reingekommen, wo wir dann auch Büroräume teilweise gekriegt haben, von der Uni auch gestellt. Genau, das war dann in Garching beispielsweise, nicht direkt in der Stadt, aber man hat natürlich genommen, was man kriegt.
Ja, klar. Wie kam denn die Zusammenarbeit zum Greg jetzt genau?
Das ist eigentlich auch eine spannende Geschichte, weil obwohl wir hier auch in Eckenfelden, sagen wir, unser Büro haben, ich selber ja hier auch ums Eck komme, hatten wir relativ lang gar nicht so viele Kontaktpunkte, sondern das war dann eher über so einen Wettbewerb, den wir gewonnen haben. Das war der Businessplan-Wettbewerb, der eben auch hier in Niederbayern stattgefunden hat, in Passau auch ausgezeichnet worden ist und wir schönerweise dort den ersten Platz gewinnen konnten. Und da ist eigentlich der Kontakt zum Greg das erste Mal auch aufgekommen, haben dann auch in die Folge-Events, sage ich mal, da den engen Austausch gesucht und wurden auch öfters eingeladen. Und es war dann tatsächlich schon super, weil wir auch jetzt hier in der Umgebung einfach ein deutlich besseres Netzwerk haben. Wir konnten dadurch auch beispielsweise zu einem Bauunternehmen einen guten Draht aufbauen. Ja, ich habe heute eine E-Mail bekommen von einem lokalen, aber sehr großen Fertighaushersteller. Ja? Das heißt, sage ich mal, ein Netzwerk, das wir davor jetzt nicht unbedingt gehabt hätte und trotzdem sieht man dann auch wieder, wie wichtig das ist, auch wenn es nur hier in der Region ist. Und genau, so ist dann ist der Kontakt zustande gekommen. Und genau, freuen uns natürlich auch über, sagen wir, wenn man da einen weiteren Austausch eng pflegen kann.
Also ihr profitiert da sehr stark wieder davon, vom Greg eigentlich.
Definitiv, ja. Also das heißt auch bloß hin zu dem, dass man Kontakte zu Banken gekriegt hat, bis hin zum Bürgermeister, wie auch immer. Aha. Da ist man doch im engen Austausch. Und ich sag mal, bei einem Netzwerk gibt es immer nur sehr selten den Fall, dass eine Kontaktperson einem da gar nichts bringt, sondern man kennt immer wieder irgendwen über zwei Ecken. Ja. Und genauso sind jetzt halt eben auch zu diesem Hersteller oder dem anderen Bauunternehmen der Kontakt aufgebaut worden.
Mhm. Aber was würdest du sagen, was ist wirklich das Wichtigste? Wahrscheinlich wirklich das Netzwerk aufbauen und mit den Leuten sprechen oder in der Kommunikation bleiben, oder?
Genau, also das Netzwerk, einfach immer zu wissen, man hat, egal für welche Fragestellungen, immer irgendwelche Leute parat, weil man muss ja schon dazu sagen, wir vier Gründer sind keine Serial Entrepreneurs, wie man es ja so schön sagt. Ja, wir haben nicht schon fünf Unternehmen davor gegründet. Ja. Das ist eigentlich unsere erste richtige Produktgründung. Und damals sich das Wissen einzuholen, wie starte ich das eigentlich? Wie muss ich mein Produkt auch technisch überhaupt aufsetzen, damit das Potenzial für eine Skalierung hat? Mhm. Ja, weil es ist wahrscheinlich leicht, ein Produkt zu bauen, wenn ich dann ein paar Nutzer drauf habe. Aber wir planen ja hunderte, tausende Nutzer da dann auch drauf zu haben oder haben es teilweise auch schon. Mhm. Da muss das ganz anders ausgelegt werden. Mhm. Ja, wie strukturiere ich mein Unternehmen? Die ersten Vollzeitmitarbeiter kommen dazu. Mhm. Das sind natürlich alles Fragestellungen, vor denen man das erste Mal steht. Man lernt wahnsinnig viel dabei, aber es ist natürlich auch gut, wenn man da Leute hat, die man auch fragen kann, wie habt ihr denn eigentlich gemacht? Ja, und das ist das Netzwerk, das man sich da aufbauen muss.
Mhm. Kommen wir nochmal allgemein zur Gründerszene oder zum Gründen. Wo siehst du denn da jetzt aktuell, in der heutigen Zeit ist jetzt auch nicht so einfach, ja, wo siehst du denn da die größten Herausforderungen?
Ich glaube, das hast du gerade schon sehr gut gesagt. Also die aktuelle Zeit, da hat sich wirklich viel geändert. Auch während unserer Gründung hat man da eine wahnsinnige Veränderung gemerkt. Früher, gerade jetzt eben noch 2021, hat man schnell mal auf so einen Präsentationsdeck, ja, so ein kleines Pitch-Deck, auch mal schnell viel Geld einsammeln können. Ja, wir waren auch mit einem anderen Startup dann so einem Programm drin, die hatten noch kein Produkt, sondern ein paar Folien und haben 1,8 Millionen Euro sich eingeholt. Ja, okay. Also das war damals einfach möglich, das hat der Markt hergegeben. Aha. Und dann gab es diesen Switch, sage ich mal, insbesondere mit dem Krieg, der begonnen hat hier in Europa. Und dann ist es, sage ich mal, schon einfach jetzt halt anders. Man muss anders rangehen, man muss vor allem Zahlen vorweisen. Ja, also Investoren schauen sehr genau, jetzt hat wirklich schwarz auf weiß, was haben die denn für Umsatz? Wie viel Cash brauchen die eigentlich im Monat? Und ich glaube, da wirklich jetzt einen Fokus zu setzen, um solche Kennzahlen dann auch, sage ich mal, erfolgreich irgendwie zu erreichen, das ist gerade wahnsinnig wichtig, weil sonst ist jedes Interesse, sage ich mal, bei einem Investor dann spätestens im zweiten Schritt dann auch weg.
Dass man einfach sattelfest ist quasi und weil es eben die Zeit so ungewiss ist, auch für die Investoren wahrscheinlich.
Genau. Also es ist ja immer die Frage, welche Investoren will man dazu haben? Man will im Zweifel vielleicht auch nicht jeden Investor, der einem Geld anbietet. Das ist ja auch, man verheiratet sich ja mehr oder weniger. Und deswegen ist ganz wichtig, da ein gewisses Angebot oder Angebot einerseits zu liefern, aber eben auch die Nachfrage zu erhalten. Und dass das in der aktuellen Situation nicht leicht ist und viele Startups jetzt derzeit große Probleme haben, auch Geld einzusammeln, das sieht man gerade. Ja. Und das ist leider der Situation geschuldet. Das wird mit Sicherheit auch noch ein bisschen anhalten. Irgendwann wird es besser werden, genau. Aber deswegen muss man sich da halt einfach schon auf den Kern fokussieren, Umsätze generieren, also so klassische monatliche Einkommen, dieses MRR-KPI, die man ja hier immer ganz gern sieht, die muss halt einfach dann auch entsprechend hoch sein.
Was würdest denn du jetzt als ultimativen Tipp an, ich sage jetzt mal, Neugründer weitergeben?
Ja, gute Frage. Gibt es wahrscheinlich viele Sachen, die wir gelernt haben, weil ich sag mal allgemein, wenn man jetzt ein zweites Mal gründen würde, würde man sehr viele Sachen anders machen.
Okay, tatsächlich?
Ja, das definitiv. Und ich glaube, was wir tatsächlich schon recht gut gemacht haben und wahnsinnig wichtig auch für die Entwicklung bei uns war, dass wir auch möglichst schnell dann wissen, was wollen die Kunden eigentlich, war dieses Grundfundament zu schaffen. Zu sagen, wie sieht eigentlich der Prozess aus? Und was wollen Kunden dann wirklich auch, oder wofür würden sie bezahlen wollen? Nicht nur, was ist nett, ja, schaut gut aus oder ähnliches, sondern wofür würden sie zahlen? Weil das ist ja ganz wichtig, man muss ja irgendwann diese Umsätze generieren und für nett zahlt keiner. Und wir haben, ich hatte es ja vorher eingangs gesagt, über solche Forschungsprojekte dann eigentlich recht gut gemacht, zu sagen, okay, wir bauen mit euch potenziellen Kunden, da waren die größten Konzerne, die es gibt, ja, da ist so eine Firma Strabag zum Beispiel mit dabei, das ja der größte Baukonzern in Europa oder zumindest in Deutschland ist, und zu sagen, wenn das Produkt da bestehen würde, ja, wie muss es genau aussehen und wofür würde der genau Geld zahlen? Und diese Basis zu schaffen und nicht einfach reinzugehen, hey, ich habe eine nette Idee, lass doch einfach mal losstarten. Das wäre tatsächlich mein Tipp gerade für Neugründer, sich erstmal zu reflektieren, insbesondere wegen der aktuellen Zeit, was ist eigentlich ein Produkt, das wirklich einen Mehrwert stiftet, und eben diese extra Meile am Anfang gehen, damit man ein Fundament hat, womit man startet.
Sehr schön. Vielen Dank für das angenehme Gespräch.
Gerne.
Und ja, viel Erfolg weiterhin. Dankeschön.
Vielen Dank. War Freude.
Gründen im Grünen ist eine Produktion von Bold Audio im Auftrag des Greg Rottal in e.V. Redaktion Christian Bruckmeier und Christine Schnellhammer. Moderation Marina Broden. Wir freuen uns über euer Feedback, Anregungen und Themenvorschläge. Schreibt uns einfach eine E-Mail an greg@rottal-in.de. Vielen Dank und bis bald.